Der Frühling hat begonnen. Nicht nur eine neue Jahreszeit, sondern auch eine neue Modesaison. Ein Blick in die Schaufenster lässt vermuten, dass Blümchenmotive den Trend im Frühling bestimmen. Gibt es sowas wie die Wiederentdeckung des Age of Flower Power?
Ja, auf jeden Fall, aber nicht zum ersten Mal, würde ich dazu sagen. Das bezeichnet man in der Mode als sogenanntes Retro-Design und das bezieht sich ganz klar im Augenblick auf die 70er Jahre. Also Tuniken und Hippie-Style und ein bisschen Ethno-Schick, lässige Jeans, jetzt wieder nach unten hin breit ausgestellt. Also die alten Schlaghosen in Anführungsstrichen kommen wieder, aber alles natürlich in einem neuen Look. Das gehört einfach dazu.
Also Flower Power ist kein Blümchenkaffee von gestern.
Nee, definitiv nicht. Und es ist auch natürlich auch nicht der einzige Trend, sondern wir haben auch noch ganz andere Trends, die daneben stehen. Also zum Beispiel so ein ganz klassischer Schick, der sehr stark weiß ist, weiß auch mit Schwarz gemischt und so ein clean Sports-Schick, kann man sagen. Dann Color-Blocking, aber etwas mehr zurückgenommen gegenüber der letzten Saison. Also das alles existiert parallel, sodass Kundinnen und Kunden sich auf einem großen, bunten Markt jederzeit bedienen können.
Okay. Wann und wo werden denn Modetrends gesetzt?
Wann und wo, das muss man eigentlich in so verschiedenen Stufen unterscheiden. Es gibt sozusagen sogenannte Trendscouts. Es gibt so eine Art Zukunftsforscherinnen und Forscher. Und die Branche hört in gewisser Weise auf sie. Auf der anderen Seite setzt das Ganze immer sehr früh an, weil am Anfang einer Mode natürlich irgendwo die Faser steht und die Farbe. Und es sind eigentlich die Textilhersteller, die da die Mode machen. Also die Garnfabrikanten und die Stoffhersteller, die schon eine ganze Zeit lang vor den Modeleuten überhaupt darüber nachdenken, was sind neue Farbwelten, die wir den Verbrauchern anbieten können und die eben versuchen, über Scouts zu ermitteln, was sind Stimmungen der Menschen, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft, sind wir eher positiv gestimmt, sind wir zurückhaltend, pessimistisch und was sind sozusagen neue Herausforderungen unserer Gesellschaft. Und diese Textilhersteller und die sie umgebenden Trendfirmen, die sind erstmal diejenigen, die sozusagen der Modewelt zeigen, was könnte sozusagen die textile Fläche sein, auf der du dich jetzt ausbreitest mit deinen anderen Ideen. Und dann kommen die Modeleute und gucken sich das an, greifen zum Teil in diese Produktion ein und sagen, nee, für unser Haus muss das etwas anders aussehen und wir wollen das und das haben an Farben und Strukturen, Materialien. Und dann kommt eben das ganz große Thema Schnitt. Es ist ein Designprodukt, was eigentlich einen sehr langen Weg durchläuft, aber das merken wir schon gar nicht mehr, weil ja ständig was Neues angeboten wird.
In den letzten Jahren ist der Begriff Nachhaltigkeit auch ein Modewort geworden und es gab aber auch Zeiten, da wurde Ökomode von vielen Seiten belächelt. Welchen Wert nimmt Nachhaltigkeit denn momentan in der Textilherstellung ein?
Den größten, den wir bisher hatten, kann man ganz einfach sagen. Auch getrieben einfach durch politische Entwicklungen, dass wir dieses Bündnis für nachhaltige Textilien haben, was in Deutschland angegangen werden soll durch unseren Bundesentwicklungsminister Müller. Und da steht gerade die Textil- und Modebranche sozusagen in der Diskussion und überlegt, was ist machbar, was ist aus ihrer Sicht nicht machbar im Sinne einer Transparenz der Textilienkette, also im Sinne einer Rückverfolgbarkeit. Woher kommt das Textil? Unter welchen Umständen haben Menschen daran gearbeitet und mit welchen Mitteln haben sie daran gearbeitet? Also diese beiden Aspekte, Sozialverträglichkeit und Ökologieorientierung im Sinne eines Umweltschutzes, die sind im Augenblick so groß, wie sie noch nie waren. Wir hatten Wellen davor, wir hatten sie angefangen in den 80er Jahren und Anfang der 90er. Dann ebbte das Ganze ein bisschen ab und ist in den letzten Jahren wieder sehr stark geworden.
Sie haben es gerade gesagt, also es ist abgeebbt und jetzt weiß man ja aus Medienberichten in den letzten Jahren, wie die Textilherstellung in Bangladesch zum Negativen auch ausuferte und da sollte man ja eigentlich hinsichtlich dieser Problematik großflächig sensibilisiert worden sein. Ja? Und laut einer neuen Greenpeace-Umfrage achten Jugendliche im Alter zwischen 12 bis 19 Jahren beim Kleiderkauf auf Design, Preis und Marken, jedoch kaum auf die Herstellungsbedingungen. Wie sehen Sie, wie beurteilen Sie die Lage, besonders im Hinblick auf Auswirkungen generell?
Erstmal ist die Greenpeace-Studie eine von mehreren Studien. die in den letzten Jahren gemacht haben. Da haben sie unterschiedliche Märkte angeguckt und es ist ganz interessant, dass sie jetzt auch auf die Zielgruppe der Jugendlichen eingehen, zumal eben die Jugendlichen vor allen Dingen im Fokus einer Modeindustrie stehen, die sehr schnell am Markt agiert. Das sind die sogenannten Fast-Fashion-Anbieter, die also 8 bis 10 Kollektionen pro Jahr herausbringen und das zu sehr niedrigen Preisen, dass also alle Jugendlichen sozusagen daran teilnehmen können. Also die sind in der Lage, sehr kurzfristig zu reagieren und sich an Trends zu orientieren. Das können auch irgendwelche Idole sein, Stars, und die kupfern den Look ab und setzen ihn also direkt um und sind teilweise schneller sozusagen als die etablierten Anbieter und dann eben in einem unheimlich schnellen Rhythmus von 8 bis 10 Kollektionen pro Jahr. Das bezeichnet man als Fast Fashion und dahinter steckt das Geheimnis, dass die alles in eine Hand nehmen, also sozusagen von der Produktion bis zum Verkauf als reine vertikale Anbieter. Und die haben eben vor allen Dingen diese Jugendlichen im Blick. Wir können solche Ketten nennen wie H&M, wie Primark, Zara, Mango, die das machen. Und natürlich muss man sehen, dass Jugendliche zwar insgesamt vor allen Dingen in Deutschland über ein sehr großes Vermögen verfügen, aber natürlich ihr Vermögen im Verhältnis zu der Erwachsenenwelt dann noch geringer ist und sie trotzdem in einer Phase der Identitätsentwicklung an diesem Markt teilnehmen wollen. Mode ist ganz klar ein Ausdrucksmittel der Persönlichkeit. Impression Management. Damit drücke ich aus, wer ich bin und wer ich gerne wäre. Und wenn der Markt schnell ist, wollen die auch schnell sein. Die wollen mitagieren können. Und zum Teil leisten sie sich teurere Sachen, weil es nicht anders geht. Bestimmte Marken, weil sie sich mit diesen Marken profilieren können. Also da sind zum Beispiel Sportmodemarken wie Adidas und Nike ganz weit vorne. Vor allen Dingen auch bei den Jungen. Es ist also nicht nur ein Mädchenphänomen, es ist auch ein Jungenphänomen. Modemarken wie H&M, Primark und so weiter sind bei den Mädchen sehr beliebt. Und auf der anderen Seite ist eben diese Thematik da nicht nur, sagen wir mal, wie sehe ich aus, wie viel bekomme ich für mein Geld, sondern auf der anderen Seite haben wir eben dieses Thema Nachhaltigkeit und das kommt, wie diese Studie belegt, anscheinend bei den Jugendlichen nicht besonders an, obwohl es letztendlich überall in den Medien präsent ist. Letztendlich kann man nur dazu sagen, es ist also eine Verantwortung der Hersteller und da machen sich auch einige auf den Weg, die sagen, wir bieten zwar eine preiswerte Mode an, aber wir achten auch darauf, dass, sagen wir mal, eine Ökologieorientierung dahinter steht.
Das sieht man ja auch bei den größeren Ketten, die Sie gerade angesprochen haben. Hatten, C&A, H&M, die haben ja schon einige Linien, wo sie sagen, wir verwenden fair gehandelte Textilien. Es ist ja auch wichtig, wenn man die Zielgruppe, die man jetzt schon erschlossen hat, halten will.
Also ich denke mal, generell fehlt ihnen in gewisser Weise dieses Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit im Konsummarkt Mode und Bekleidung. Es ist schließlich der zweitgrößte Konsummarkt, den wir in Deutschland haben. Und die strikte Regelung, wie wir sie im Lebensmittelmarkt kennen, greift im Modemarkt nicht. Zudem spielt auch eine Rolle, dass das Thema Mode und Textil in den Bildungsplänen keine besondere Rolle spielt. Es gibt zwar den sogenannten Textilunterricht, aber der wird in Deutschland eigentlich immer weniger. Und deswegen kann ich nur dafür plädieren, dass diese neue Leitperspektive, die wir auch über den neuen Bildungsplan in Baden-Württemberg bekommen, nämlich das Thema einmal Verbraucherbildung oder die Leitperspektive Bildung für nachhaltige Entwicklung, in dem Sinne thematisch so aufgegriffen wird, dass also dieser Markt mit zum Thema wird. Weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Markt, wenn man sich nämlich anschaut, welche Präferenzen haben Jugendliche, wenn es um ihr Ausgabeverhalten geht, dann wird deutlich, dass Mode ganz oben steht, ja, vor Ausgehen und anderen Dingen. Und ein großer Teil ihres Geldvermögens, das sie haben, sie nämlich genau in diesem Sektor ausgeben. Und wenn diese Zielgruppe, die, und das haben sie, finde ich, ganz richtig auch eben betont, wenn man die auch halten will, und dann muss man eben schauen, dass man sie so bedient, dass sie auch, wenn sie, sagen wir mal, flippige Mode kaufen, eine Mode kaufen, die nicht auf dem Rücken von anderen ausgetragen wird.
Was vielleicht viele Zuhörer interessieren wird, ist, welche Möglichkeiten gibt es, sich diesbezüglich gezielt zu informieren?
Ja. Also es gibt auch im Modebereich bestimmte Label. Also diese Label über eine Datenbank abfragen, www.label-online.de, die gibt einen Überblick über die Gesamtlabel, die wir auf dem deutschen Markt haben und die einem helfen, da zu unterscheiden und zu schauen, in welche Richtung sozusagen geht das ökologische Engagement. Es gibt Marken, die sich in besonderer Art und Weise engagieren. Und man hat natürlich in der Presse auch immer wieder Unternehmen, die einfach damit auch werben, dass sie sich in besonderer Art und Weise engagieren. Da sind erstmal interessanterweise zu nennen zum Beispiel die Firmen, die im Bereich Outdoor-Bekleidung unterwegs sind, also diejenigen, die Leute ausstatten, die in der Natur unterwegs sind, weil man davon ausgeht, dass hier einfach eine besondere Sensibilität ist. Aber es sind auch ganz normale Handelsketten wie C&A, wie H&M, wie Sie es gerade benannt haben, die jetzt in einer Phase der Umorientierung sind. Und man ist dann manchmal erstaunt, dass zum Beispiel auch Nike sehr engagiert ist, was den Einsatz von Biobaumwolle angeht. Die Firmen an sich sind immer mehr daran interessiert, damit auch Werbung zu treiben, auch ihr Engagement deutlich zu machen, weil sie einfach feststellen, es ist, wenn auch langsam, eine Veränderung da. Vielleicht kriege ich das Kind mit 12 Jahren noch nicht an der Stelle, aber vielleicht in einer Zeit, wenn es kritisch wird, also 14 bis 18, dann merkt man nämlich, dass da eine kritische Auseinandersetzung mit den Marken erfolgt, dass die dann genauer hinschauen. Und problematisch wird es natürlich, wenn sie sozusagen von Greenpeace entdeckt werden als diejenigen Marken, die, sagen wir mal, gegenteilig, die negativ arbeiten, dann kann nämlich ein Imageverlust passieren. Und das will überhaupt keine Modemarke.